ist der Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Hallo meine Lieben, ich bin in Braubach und ich sitze oben im Archiv und ich kann verraten, es ist wirklich ganz schön warm hier oben unterm Dach und um mich rum stehen die großen Schränke mit den Archivalien, die hier eben gelagert werden und ich kann sagen, kommt vorbei, schaut euch das an, es atmet Geschichte. Mir gegenüber sitzt, wie schon so oft, Dr. Reinhard Friedrich, der ehemalige Leiter des Europäischen Bogeninstitutes. Und heute wollen wir uns wieder mit Archäologie befassen, und zwar in einem ganz speziellen Thema an der Burg Bommersheim. Ich habe das ja in einem früheren Podcast schon angekündigt. Die Burg Bommersheim ist sehr, sehr spannend. Und anhand dieser archäologischen Ausgrabung kann man ganz viel lernen darüber, was archäologische Ausgrabungen bedeutet und was man aus ihr lernen kann. Ja, Archäologie am Beispiel der Burg Bommersheim, lieber Reinhard.
Ja, hallo erstmal in die Runde gewissermaßen. Burgenforschung oder archäologische Burgenforschung ist natürlich ein wichtiger Faktor, um das Mittelalter zu erschließen. Ich muss da ein kleines bisschen einleiten, denn wir haben unterschiedliche Methoden, um die Burgen zu erforschen. Das eine sind die Historiker, die ja schon öfters zur Sprache kamen, die mit Schriftquellen arbeiten und diese auswerten. Das andere sind die Burgen selbst, die noch stehen. Also auch diese steinernen Zeugnisse der Geschichte sind ja echte primäre Quellen, die von den Bauhistorikern ausgewertet werden. Aber wir wollen uns heute mit dem dritten Standbein beschäftigen, nämlich der Burgenarchäologie. Ja, die Burgenarchäologie ist noch eher eine junge Sparte der Burgenforschung, die sich in den letzten 30, 40 Jahren mehr und mehr etabliert hat und nimmt die archäologischen Methoden, also die Ausgrabung, zum Ziel, um auf diese Weise die Quellen an Burgen zu erschließen. Das heißt, während wir noch Burgen haben, die noch Bausubstanz haben, kommen die Archäologen in der Regel erst, wenn die Burg schon abgetragen ist oder nur noch Fundamente da sind.
Das ist ja interessant. Also die Archäologen kommen, wenn man eigentlich nur noch eine grüne Wiese sieht. Und ich glaube, in Bommersheim war das auch der Fall, wenn ich mich recht erinnere.
In Bommersheim war das genau so. Bommersheim liegt etwas nördlich von Frankfurt am Fuße des Taunus, gehört heute zum Stadtteil Oberursel, liegt quasi in Sichtweite der Stadt Frankfurt, 15 Kilometer ungefähr entfernt. Und man wusste aus Schriftquellen, dass diese Burg im Jahre 1382 von der Stadt Frankfurt zerstört worden ist, und zwar gründlich zerstört worden ist.
Das waren nämlich Raubritter.
Ja, das waren sogenannte, das ist der Rechtsstreit gewesen. Die Stadt Frankfurt hat gesagt, ihr behindert unseren Warenverkehr, ihr greift Kaufleute an, nehmt die sogar bei euch gefangen. Also wir kennen das alles natürlich nur aus der Sicht der Stadt Frankfurt, dieser Beschwerdebrief oder diese Fehdeerklärung, die man dann geschickt hat. Da wird drin aufgelistet, was die Bommersheimer alles der Stadt Frankfurt angetan haben. Unter anderem auch die Felder einfach abgeerntet, die außerhalb Frankfurts lagen, aber eben direkt zu Füßen der Burg. Ja, die Kaufleute ausgeraubt, teilweise auch als Geiseln genommen. Da sind auch Leute bei umgekommen, also sind recht schwere Vorwürfe. Wir kennen aber die Gegenseite nicht. Und jedenfalls hat die Stadt Frankfurt dann beschlossen, ein kleines Heer aufzustellen, zu bezahlen. Hat auch sich eine der ersten Kanonen angeschafft, oder einen Kanonengießer in ihre Dienste gestellt, also mit Hightech versorgt gewissermaßen, und hat dann der Burg Bommersheim und einigen anderen Burgen auch die Fehde erklärt, also den Fehdebrief überbracht. Und dieser Fehdebrief ist erhalten und datiert auf den 29. Januar 1382. Normalerweise wird er immer nur erst kurz vor der Aktion ausgehändigt, damit man sich nicht lange darauf vorbereiten kann. Und wir kennen schon aus dem März die Beschwerden der Bommersheimer Ritter ob der Zerstörung ihrer Burg, also eine Schadenersatzforderung an die Stadt Frankfurt. Insofern kann man das wirklich ideal eingrenzen auf den Februar 1382. Das passt auch gut, weil Bommersheim war eine Wasserburg und dieser Winter war wohl ziemlich kalt, sodass der Rhein bei Mainz zugefroren war. Und man kann sich gut vorstellen, dass auch der Burggraben zugefroren war und dadurch die Burg eines wichtigen Verteidigungs Systems beraubt war. Nur wusste man eben nicht, wo die Burg lag. Also diese Dinge bisher waren alle schon bekannt, die Schriftquellen sind ausgewertet. Aber wo genau die Burg innerhalb Bommersheims lag, war nicht bekannt. Da gab es verschiedene Theorien. Und im Januar, im Winter, Weihnachten, Weihnachtsferien 87 auf 88, hat ein Bewohner beobachtet, wie ein Bagger, der eine Zuleitung zum nahegelegenen Kindergarten baggerte, immer wieder auf Fundamente, auf Steine stieß und der Bagger eben laut knirschte. Und da hat man dann die Fachleute hinzugezogen und es waren in der Tat die Fundamente dieser ehemaligen Burg, eine Ringmauerburg, die da jetzt unter der Erde lagen, unter dem ehemaligen Kerbplatz mitten im Ort, also in der grünen Wiese gewissermaßen, die im Ort zentral lag. Und auf diese Weise ist die Burg wiederentdeckt worden und jetzt eben auch der genaue Lagerort bekannt geworden. Oberteckig war eben nichts mehr zu erkennen.
Ja, jetzt waren die Archäologen waren jetzt alarmiert. Und in welchen Schritten geht denn so eine Ausgrabung jetzt eigentlich vor sich? Was passiert? Man findet ein paar Steine, man vermutet, das ist was Interessantes. Und was passiert dann?
Ja, in dem Fall war es eine Fundmeldung gewissermaßen. Ein besorgter Bürger hat das Museum angerufen und gesagt, da ist was. Dann ist jemand rausgefahren und hat in der Tat die starken Fundamente gesehen und hat erstmal gesagt, stopp, da müssen wir uns einen Überblick verschaffen. Es kommen dann auch schon die ersten Funde raus in der Baggerschaufel. Und die waren so vielversprechend, dass man dann gesagt hat, da müssen wir eine richtige Ausgrabung machen. Da gibt es im Prinzip ein Standardverfahren. Es wird eine Fläche abgesteckt, die dann flächenmäßig ausgegraben wird, die dann erweitert wird, Stück für Stück. Das hat man noch angefangen und hat dann aber schnell festgestellt, dass Bommersheim eine sehr besondere Situation hat. Wenn man sich das jetzt vorstellt, eine Ringmauerburg, also die Ringmauer, die der Bagger entdeckt hatte, die den eigentlichen Burgkreis umschließt, und geschützt war die Burg durch einen Wassergraben, der vor der Ringmauer lag direkt. Und an dieser Stelle kamen eben lauter Funde raus, Schichten mit eng bepackten Scherben, mit organischem Material dazwischen, das sich im feuchten Milieu erhalten hat. Und dann wird die Archäologie natürlich besonders hellhörig und hat gemerkt, das ist kann ein sehr wichtiger Fundplatz werden, weil hier auch große Mengen Funde liegen, weil hier organisches Material sich erhalten hat und weil wir das Ganze auch noch jahrgenau datieren können. Und daraus wurde dann wirklich eine Grabungskampagne, die sich über mehrere Jahre hingestreckt hat.
Ein echter Glücksfall für die historische Forschung. Und der Grabungsleiter, das war damals der Dr. Reinhard Friedrich, der hier gerade vor mir sitzt.
Nein, Grabung selber habe ich nicht geleitet. Ich war damals noch gerade in meiner Schlussphase der Dissertation und bin dann später, 2 Jahre später, an die Römisch-Germanische Kommission gegangen. Und dort war Karl Friedrich Rittershofer schon tätig, der auch ehrenamtlich im Vordornungsmuseum Oberursel gearbeitet hat und der diese Grabung geleitet hatte und begonnen hatte. Ich bin dann dazugekommen, weil ich eben Spezialist für mittelalterliche Keramik bin und so. Das ist ja immer Teamarbeit und so fügt sich das dann sehr schön zusammen.
Was ist das Besondere an der Burg Bommersheim? Was kann man hier besonders lernen?
Ja, das Besondere war dann, dass die Kollegen sehr schnell entdeckt haben, diese Schicht, die im Burggraben lag und die wir dann auch wirklich als Zerstörungsschicht identifizieren konnten. Man muss sich das so vorstellen, es ist ein Wassergraben und man hat bei der Zerstörung dann offenbar, das hat sich die Grabung dann nachher gezeigt, viele Teile des Haushaltes einfach aus dem Fenster geworfen auf das Eis. Wir haben also viele Gefäße gefunden, die noch zusammenpassten, die zerbrochen waren. Das organische Material dazu und wenn das dann alles abtaut, sinkt das natürlich ein Stück runter. Und so hatten wir eine wirklich 40 bis 80 Zentimeter starke Zerstörungsschicht, also dieses Schutt dieser Zerstörung. Darüber lagen dann Reste des Daches, das dann irgendwann runterrutscht und darüber wieder Teile der Burgmauer, sodass wir hier eine schöne Stratigraphie des Verfallsvorgangs hatten. Aber für die Archäologen ist eben diese Schicht mit Fundmaterial, mit organischem Material dazwischen, die jahrgenau datiert ist durch diese Zerstörung im Jahr 1382, im Februar 1382 sogar, ein außerordentlicher Glücksfall. Was es für die Bommersheimer sicherlich nicht war.
Ja, die haben sich auch später beschwert.
Ja.
Und haben die dafür dann eigentlich eine Entschädigung bekommen?
Nein. Also das ging nach dieser Rechtsstreit oder ging 10 Jahre lang, ist dann sogar vor den Kaiser in Prag getragen worden und er hat dann einfach nur gesagt, die Stadt hat richtig gehandelt, sie hätte das tun dürfen und damit waren die Schadenersatzforderungen dann endgültig vom Tisch.
Und was hat man da jetzt genau gefunden?
Ja, das war eben auch das methodische Vorgehen. Man hat gesehen, dass es wirklich eine ganz besondere Schicht ist und hat dann diesen Abfallhaufen, wenn ich es mal so sagen darf, im Wassergraben in einzelne Quadrate eingeteilt, also ein Vermessungsnetz drüber gelegt mit Quadraten von 1 Meter Länge, sodass man dann in die Tiefe gehen konnte und hat eben in den Kisten jeweils getrennt, aus welchem Quadrat welcher Fund war und hat dabei auch die Tiefen alle 15 Zentimeter gewissermaßen wieder eine neue Schicht angefangen, sodass jeder Fund einem bestimmten Quadrat und einer bestimmten Tiefe zuzuordnen war. Das wird dann sorgfältig ausgegraben mit Schnüren, die dann hängen und dann wird das eingemessen, dann wird das jeweils in einzelne Kartons verpackt, damit es sich eben nicht vermischt. Und so geht man dann bei der Grabung vor und dokumentiert. Man baut ja diese Schicht dann endgültig ab. Die wird ja weggenommen, man muss ja tiefer gehen. Und das ist also insofern eine Ausgrabung ist immer auch eine endgültige Zerstörung dessen, was man ausgräbt. Und deshalb muss man das alles sehr sorgfältig dokumentieren. Das kann man nicht immer machen, weil dieser Aufwand lohnt sich nicht immer. Aber in diesem Fall hat sich dieser Aufwand sehr gelohnt. So ist es auch gemacht worden. Bei der Grabung selber hat man natürlich schon gesehen, dass da manchmal sehr besondere Fundstücke drin sind. Aber die eigentliche Bedeutung kam dann erst bei der Auswertung nach der Grabung. Da war ich dann auch sehr unmittelbar beteiligt.
Aber heute ist da kein Wasser mehr. Also zu dem Zeitpunkt, wo da gegraben wurde, da war der Wassergraben schon längst trocken.
Ja, der war, nein, trocken war er nicht, aber nicht mehr als, führte kein Wasser mehr, aber dennoch war der Untergrund noch feucht genug, damit sich eben auch organische Reste erhalten haben. Also da fange ich vielleicht mal mit an, weil das war natürlich das Besondere zunächst mal war, dass man Schuhsohlen, Teile von Schuhen gefunden hat, dass man Lederreste von einem Wams oder mehreren Kleidungsstücken gefunden hat, die sogar schon vor der Zerstörung in den Burggraben gelangten, offenbar kaputte Dinge, die weggeworfen wurden, dass man Gürtel mit Beschlägen noch dran gefunden hat, mit schönen bronzevergoldeten Beschlägen, also rechte edle Stücke, die dann eher wieder in die Zerstörungsschicht gehören, weil das verliert man nicht einfach so. Und insofern waren erstmal eine ganze Reihe organische Materialien dabei. Es waren auch ein paar Textilreste dabei. Es waren viele Knochen, Tierknochen dabei, die von einer Kollegin dann ausgewertet wurden als Speisereste gewissermaßen. Es waren botanische Reste, man hat das teilweise gesiebt und geschlemmt. Also eine Fundgrube für Archäologen, ja.
Also die Textilreste, die interessieren mich ja jetzt besonders. Was waren das für
Das
Materialien?
waren aber nur kleinere Reste, gewebte Gürtelteile, die werden ja mit diesem Brettchenweben gemacht und einige Stofffetzen noch, die noch erhalten waren. Also das war jetzt nicht das Ergiebigste dabei.
Wolle, Leinen?
Das weiß ich jetzt gar nicht genau.
Ah, da müssen wir nochmal
Können wir
nachgucken,
nochmal
weil
nachschauen,
das
ja.
habe ich ja in einem anderen Podcast schon besprochen,
Ist
dass man.
eins Ihrer Lieblingsthemen, genau.
Genau, das ist eines meiner Lieblingsthemen, woher man eigentlich weiß, was für Materialien hier verwendet wurden. Ja, gut.
Also so hat man dann die Funde Stück für Stück geborgen, hat das auch, es waren auch Aussagen, das ist dann von verschiedenen Spezialisten ausgewertet worden. Also einmal die Tierknochen sind in der Dissertation ermittelt worden und dann haben andere noch die Pollenreste analysiert und konnten dadurch so ein bisschen die Flora und Fauna dieser Zeit rekonstruieren. Es war also eine offene Waldlandschaft, wo man eben auch weiden konnte. Das konnte man alles aus diesen erhaltenen Pollen ablesen. Aber für mich als Archäologe waren natürlich dann die Fundstücke oder für uns Archäologen waren dann die unmittelbaren Fundstücke sehr interessant. Ja, eine
Ich
Frage?
muss noch mal fragen,
Unbedingt.
weil wir in einem vorigen Podcast hatten wir ja schon mal, welche Tiere wurden eigentlich auf den Burgen gehalten? Und
Ja.
jetzt die Knochenreste finde ich dadurch natürlich besonders spannend und frage mich jetzt, sind das normale Abfallreste gewesen? Erstens. Zweitens, haben die einfach alle Tiere umgebracht, als die Burg erobert wurde und haben die dann in den Burggraben geworfen? Das wäre ja eine große Verschwendung gewesen. Und was für Tiere waren es?
Ja, also die Knochen lagen teilweise tiefer. Also man muss sich das so vorstellen, diese Zerstörungsschicht von 1382 schließt eben den Burggraben dann ab nach oben. Aber der Burggraben ist ja schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts angelegt worden, hat also über 150 Jahre existiert. Und in der Zeit vor der Zerstörung hat man da einfach den Abfall rein entsorgt. Und dazu gehören eben die Tierknochen auch. Die sind jetzt nicht bei den Kampfhandlungen ums Leben gekommen, sondern das war quasi der Abfall, den die Bewohner im Laufe von 150 Jahren verzehrt haben und dann zur Entsorgung in den Burggraben geworfen haben. Und die Auswertung ergab eigentlich das klassische Bild. Es waren vor allem Rind und Schwein, von denen sich die Burginsassen ernährt hatten. Da alle Teile der Rinder gefunden wurden, konnte man daraus schließen, dass die Tiere wirklich lebend dort abgegeben wurden und dann eben vor Ort geschlachtet wurden. Es waren aber auch kleinere Ziegen, Hühner, das, was eben auch noch dazu gehört, war auch dabei. Ganz wenig Jagdwild, aber auch das ist ein typisches Bild bei Burgen, dass man so diese frühere Vorstellung, der Ritter geht auf Jagd und ernährt davon die Burgbesatzung, das ist alles nicht haltbar, sondern das Jagen war ein sportliches Vergnügen, gewissermaßen oder auch ein ehrenhaftes Sportsvergnügen. Aber die Tiere wurden nicht zum Fleischgewinn erlegt, sondern aus sportlichem Jagdtrieb und Jagdvergnügen. Natürlich hat man sich auch gefreut, dann ein Wildbret bei besonderen Anlässen eben verzehren zu können.
Ja, so ein normaler Burgherr, der durfte auch gar nicht unbedingt alles jagen. Also manches Wild war ja tatsächlich dem Landesherrn vorbehalten. Die Hirsche sind da zu nennen, übrigens auch die Wildsauen. Da durfte der sich ja gar nicht dran vergreifen, je nachdem, in welchem Stand er war, sondern das waren dann mehr die Hasen und Rebhühner und anderes Niederwild. Das war wahrscheinlich auch nicht so nahrhaft.
Nee, aber das ändert sich natürlich auch von Zeit zu Zeit und ich habe jetzt im Moment nicht genau im Kopf, welches Jagdwild da gefunden worden ist. Rein theoretisch kann die Archäologie ja auch nachweisen, dass man sich nicht an diese Verbote gehalten hat, was ja auch durchaus vorkommt.
Spannend, ja,
Genau,
spannend.
das kenne
Das
ich
ist
aus anderen
richtig.
Grabungen, kann man das sehr schön sehen. Genau.
Vielleicht eine kleine Anekdote am Rand. Warum Pasteten so beliebt waren, war unter anderem, weil man dort natürlich gar nicht nachweisen konnte, was für Tiere in diesen Pasteten eigentlich verarbeitet worden waren.
Ja, oder Funde von Schachspielen in Klöstern, in den Kloaken von Klöstern, was ja auch nicht erlaubt war, die man dann, wo man entdeckt wurde, schnell in die Toilette geworfen hat, gewissermaßen. Also sowas, die Archäologie fördert manchmal Dinge zutage, die zeigen, wie immer, wenn es Verbote gibt, sind die umgangen worden. Oder umgekehrt, wir sagen sogar, die Tatsache, dass es ein Verbot gibt, zeigt ja, dass sowas gemacht worden war. Ja, kommen wir zu Bommersheim. Zurück zum Fundmaterial. Also, das ist eben wirklich in einzelne Bereiche gegliedert worden. Dann haben die verschiedenen Spezialisten, wie eben die Kollegin, die sich mit Tierresten auskennt oder die Kollegin, die sich mit Botanik und Pollenanalysen auskennt. Ah ja, da konnten wir auch, oder die Kollegin konnte feststellen, was da teilweise auch gegessen wurde. Da waren auch große Mengen Kirschkerne dabei. Es waren sogar ein paar Weintrauben dabei. Wer auch immer die gegessen haben mag. Es waren zwei, drei Pfirsichkerne dabei. Also insofern konnte man da auch einige Dinge erfahren, wie auf einer mittelalterlichen Burg in dieser Zeit im Amphurtaunus gelebt wurde und welche Früchte dort verzehrt wurden.
Waren auch Dinge, die von sehr weit her
Ja,
kamen, dort zu
der
finden?
Pfirsich ist natürlich schon eine Besonderheit in dieser Zeit.
Ach, die Pfirsiche, die wurden dann als
Ja,
Früchte dort sozusagen eingekauft. Es gab keine Pfirsichbäume vor
Nein, es war
Ort.
was Exotisches auf jeden Fall. Ob die jetzt da in der Nähe gewachsen sind, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es waren auf jeden Fall was Exotisches, was relativ neu war. Aber die große Menge an Fundmaterial machte dann natürlich die Keramik aus, die wir ja in einigen Podcasts schon mal hatten, aber es gilt nach wie vor, was ich da erzählt habe. Keramik fällt in großen Mengen an. Keramik bleibt auch gut erhalten, also braucht man jetzt kein Wasser dafür, aber sie ist eben in großen Mengen vorhanden. Und das Besondere hier waren aber, dass die Gefäße weitgehend wieder zusammensetzbar waren, teilweise auch noch ganz. Also wir haben einige Becher aus dem Fundmaterial gezogen, die waren noch unversehrt erhalten. Die sind mit da reingeraten, aber nicht kaputt gegangen.
Kann man die heute noch irgendwo sehen im Museum?
Im Museum Oberursel, das Vortaunusmuseum in Oberursel, da sind die ganzen Funde in einem eigenen Raum ausgestellt worden und wirklich sehr schön. Das wird nur gerade im Moment umgebaut, deshalb ist das Museum im Moment gerade geschlossen. Also wenn Sie jetzt nächstes Wochenende aufbrechen, direkt um nach Oberursel zu fahren, werden Sie enttäuscht werden, weil das ist im Moment wird diese Abteilung umgearbeitet. Aber die Funde sind dort und waren und werden auch wieder dort gezeigt werden. Weil sie auch wirklich einen besonderen Einblick in das alltägliche Leben geben können. Das Besondere an diesen Funden ist eben, normalerweise finden wir Archäologen nur noch die Reste von zerbrochenen Gefäßen, Abfallreste, wo nur selten Scherben wieder zusammengehen. Und hier haben wir circa Reste von 600 Gefäßen ungefähr insgesamt gefunden, die teilweise noch ganz erhalten waren oder sich in größerem Umfang im riesigen Puzzlespiel, das ich ungefähr ein Jahr lang betrieben habe, wieder zusammensetzen ließen.
Was waren das für Gefäße?
Das waren alles dabei, was man eben was den Alltag ausmacht. Das war natürlich das Schöne, ist das Tischgeschirr. Es waren noch einige Gläser dabei, diese Nuppengläser, die wir schon mal in einem Podcast hatten. Aber eben auch große Mengen an Kochgeschirr, die ja vom Volumen her mehr ausmachen. Das war diese grobe, sogenannte glimmerhaltige Ware, eine Ware mit einem hohen Glimmeranteil, die irgendwo in der Vorspessartregion produziert wurde und wo eigentlich die Forschung dachte, dass sie in dieser Zeit nicht mehr im Gebrauch war, weil wir kennen die seit der Karolingerzeit. Aber Bommersheim zeigt eben, also diese Fundschicht, dass sie dort in dieser Zeit noch in Gebrauch waren. Das ist also einer der spätesten Nachweise von Kochtöpfen aus glimmerhaltiger Ware. Dann aber die übliche reduzierend gebrannte Ware und natürlich sehr viel oxidierend gebrannte Töpfe. Also ganz verschiedene Warenarten, die vornehmlich in der Küche gebraucht wurden.
Ich glaube, jetzt muss ich mehr über diese Materialien erfahren. Was
Mhm.
ist glimmerhaltige Ware?
Ja, glimmerhaltige Ware ist, wir haben hier immer eine Magerung im Scherben drin, also gerade bei Gefäßen, bei Kochgefäßen, die ja der Hitze ausgesetzt sind, der unmittelbaren Hitzeberührung und damit den Temperaturschwankungen. Da gibt man eine Magerung dazu, also gröbere oder feinere Partikel, meistens Quarzsand, die so ein bisschen diese Temperaturschwankungen ausgleichen, damit die Scherbe nicht reißt bei der Hitze. Und diese glimmerhaltige Ware ist nun ist ein grober Glimmer, ein eigentlich recht vergängliches Material, das dann als Magerung beigegeben wurde, was so eine grobe, den Scherben eben eine grobe und poröse Struktur verleiht, was aber ideal ist, um sie eben in die Hitze zu stellen, also in das Herdfeuer hineinzustellen direkt.
Glitzert das, weil das
Nein,
Glimmer
so ja,
heißt?
das glitzert, also der Glimmer, das ist ein Bestandteil des Quarzits, Feldspat, Quarz und Glimmer, das vergesse ich nimmer. Das sind die drei Hauptelemente, aus denen sich Granit zusammensetzt. Und Glimmer ist ein sehr leicht vergängliches Material, weil es sehr, sehr, sehr schnell sich in kleinen Blättchen quasi ablöst. Und die schimmern in der Tat. Je nachdem, wie man das ans Licht hält, sieht man diesen Glimmer da durchaus ein bisschen glänzen. Das sieht jetzt nicht wertvoll aus, aber man sieht, man kann das erkennen, ja.
Und sind die dann glasiert noch von
Nein,
außen oder
die
nein?
sind nicht mehr glasiert, das sind oder noch nicht. Das waren einfache grobe Kochtöpfe und die man eben so ins Herdfeuer stellte. Die Glasur, das ist ein gutes Thema, kommt erst in der letzten Generation der Bommersheimer auf, also um 1350 in dieser Region. Und da sind es in der Tat einige schöne Töpfe, die innen glasiert sind, mit einer kräftigen grünen Bleiglasur, die ein kleines Henkelchen an der Seite haben. Manche sagen, die sehen aus von der Form her wie Nachttöpfe. Aber ich halte das, oder wir haben das mit verschiedenen Kollegen besprochen, wir halten genau das Gegenteil für den Fall, sondern das sind könnten durchaus Gefäße sein, die man so gewissermaßen als Sonntagsgeschirr auf den Tisch gestellt hat.
Wie groß sind die denn? Wie
Die
kann ich mir
sind wie
das
eine Schüssel, die
vorstellen?
haben 5, ja, 20 Zentimeter Durchmesser ungefähr und auch eine Höhe von 15 Zentimetern. Haben eine große bauchige Form, einen kleinen Wellenfuß und ein kleines Hängelchen an der Seite, an dem man das aber nicht hochheben sollte, weil ich glaube, der hält nicht gut fest. Der ist eher um den so am Drehen zu hindern, dass man mit einer Hand ihn festgehalten hat. Das war also auf gar keinen Fall Vorratsgefäße, sondern da kann ich mir gut vorstellen, dass die zu dieser Zeit bei Tisch benutzt wurden als besseres Geschirr. Einige Jahrzehnte später ist dann die Glasur überall üblich und da werden es natürlich dann auch eher die einfachen Geschirre bis hin zu den Kochtöpfen, die dann später auch glasiert werden. In dieser Zeit aber Ende des 14. Jahrhunderts noch nicht.
Also sozusagen die Suppentöpfe oder
Ja,
für
genau.
Breie
So,
oder
genau. Für
für
Breie
ähnliches.
oder diese Glasur hebt die Gefäße optisch eben auch heraus. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie nicht als Nachttopf gedient haben, sondern dass das untere Ende der Qualitätsstufe gewesen wäre, sondern wirklich als das etwas bessere Geschirr. Aber da gibt es keine Aufzeichnungen drüber, das ist nur eine Interpretation.
Und sind die verziert oder ist
Nein,
einfach nur die Glasur?
die ist nur eine Glasur, aber wir wissen, dass die in Dieburg produziert worden sind, weil es ist die gleiche Warenart, das haben wir auch untersuchen lassen, auch noch auch chemisch. Und da in dieser gleichen Töpferei, Dieburg liegt so 30 Kilometer weg ungefähr, da sind auch Nischenkacheln hergestellt worden, die außen dann glasiert sind, die also außen glasiert sind, die Kachelöfen mit diesen großen Nischenkacheln, die dann mit ihrer grünen oder gelben Glasur in den Raum wirkten und wirklich den Kachelofen zur Zierde des Raumes erhoben haben. Das zeigt eben auch damals, diese Glasur war eben neu und war eigentlich was sehr Besonderes, was man zeigen wollte.
Ja, die Burg Bonmersheim, die hat sehr viele Geheimnisse über das Leben im Mittelalter preisgegeben bei dieser archäologischen Ausgrabung. Und das ist so interessant, dass wir da direkt eine weitere Folge mitmachen werden, weil es gibt noch so viel zu erzählen. An dieser Stelle danke ich erstmal dem Reinhard Friedrich für diese interessanten Ausführungen zum Thema Archäologie. Und ja, wir werden auf jeden Fall eine weitere Folge über Bommersheim machen. Und ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss. Guckt in die Shownotes. Da werden wir verlinken auch die Datenbank, wo man noch mehr erfahren kann. Und auch das Museum in Oberursel, wo man sich das dann hoffentlich demnächst auch wieder vor Ort direkt betrachten kann. Ja, liked uns, verbreitet diesen Podcast weiter und die zweite Folge kommt bestimmt.